Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von 5 Minuten zu den Midterms. Heute wird es ein bisschen länger, werden nicht 5 Minuten, das glaube ich nicht, dass ich das hinbekomme. Es geht heute um ein sehr nerdiges, geradezu insidermäßiges Thema, aber ich möchte euch diesen Einblick einmal geben. Es geht um die Vorwahlen. Ihr erinnert euch, es werden im November, am 3. November finden die Midterms statt, wird das gesamte House of Representatives neu gewählt und ein Drittel der Senatssitze. Und wer in welchem Bundesstaat dafür zur Wahl steht, wird, anders als bei uns in Österreich üblich, auch vom Wähler entschieden. Bei uns ist es so, ich weiß jetzt nicht, wie es in Deutschland ist, aber die Partei stellt auf, wer gewählt werden kann. Es gibt in Österreich dann eine Listung, also die ersten, zweiten, dritten Plätze, aber wer auf dieser Liste generell steht, wird von irgendeinem Parteigremium entschieden. In den Vereinigten Staaten ist es so, wenn man in ein gewähltes Amt will, stellt man sich quasi auf und dann kann man, also wenn es eine kleine örtliche Wahl ist, von Haustür zu Haustür gehen, sich überall vorstellen und sagen, ja, ich kandidiere für diesen Posten und ich bin so super. Oder man kann irgendwie, man kennt jemanden, der wen kennt, der viel Geld hat und dann zahlen die einem Wahlplakate, Werbeschaltungen im örtlichen Fernsehen, Zeitungsinserate etc. Oder eine Social-Media-Kampagne heutzutage. Ja? Also in den Vereinigten Staaten kann jeder zur Wahl antreten, der will. Ich meine, geht ja bei uns auch so, aber das ist relativ easy. Nicht jeder Kandidat, der antritt für eine Partei, ist jetzt der Partei super bekannt, will ich damit sagen, jetzt in kleinen Ortschaften. Aber das ist zum Beispiel diese AOC, wenn ihr sie schon mal gehört habt, Alexandra Ocasio-Cortez, die in einem kleinen District in der Stadt New York einen langjährig eingesessenen Repräsentanten einen Abgeordneten fürs Repräsentantenhaus in einer Wahl geschlagen hat, weil sie halt in Wirklichkeit von Haustür zu Haustür gegangen ist und eine junge, sehr energiegeladene, eloquente Person ist und dort einfach viele Leute abgeholt hat. Also das war jemand, den hatten die Demokraten selber gar nicht auf der Liste oder überhaupt im Fokus, und die ist aus dem Nichts einfach rausgepoppt und ist jetzt seit mehreren Jahren bereits eine fixe Kandidatin für diesen Posten. Was ich damit sagen will, es kann halt jeder einfach so sich als Kandidat aufstellen lassen. Dann gibt es diese Vorwahlen. Ich habe das Wort Primary sicher schon mal wo gehört. Also diese Vorwahlen, die halt zum Beispiel jetzt gerade anfangen, abgehalten zu werden, und jeder, der sich bei der Wahlregistrierung einer Partei zuordnet, also wenn ich jetzt sage, wenn sie sich zur Wahl registrieren, die Leute, können sie ankreuzeln, ob sie Demokraten oder Republikaner sind oder Grüne oder was weiß ich was, es gibt ja nicht nur diese zwei Parteien, dann sind sie berechtigt, an diesen Vorwahlen teilzunehmen. Und in diese Vorwahlen kann halt jeder rein. Und die Leute, die sich bei der Wahl zu dieser Partei bekannt haben, also das sind jetzt keine klassischen Parteimitglieder, wie es bei uns ist, wo du einen Beitrag zahlst und zu Sitzungen gehst, sondern es sind halt einfach Leute, die sich bei der Wahl zu einer Seite bekannt haben, und die dürfen dann eben in diesen Vorwahlen wählen. Das ist sicher auch ein Asset, ein Bonus, das anzugeben ist, dass ich dann in den Vorwahlen schon entscheiden kann, wer überhaupt Kandidat wird. Ich möchte darauf hinweisen, dass Barack Obama durch die Vorwahlen groß geworden ist in den Vereinigten Staaten. Den kannte vorher kaum jemand, aber der hat halt wirklich da Kilometer gemacht und wahnsinnig viele Hände geschüttelt und sich da einen Ruf erlangt. Also Vorwahlen, da war ich. Also du hast die Möglichkeit, dich als Kandidat aufstellen zu lassen, und die Leute, die sich bei der Registrierung zu einer parteipolitischen Seite bekannt haben, wählen dann in diesen Vorwahlen. So geschehen jetzt in Texas. Am 3. März wurden in Texas die Vorwahlen für den Senatssitz in Washington, der im November frisch besetzt wird, wurden die Kandidaten für diesen Sitz gewählt. Das war insofern eine ausgesprochen heiße Geschichte, weil auf beiden Seiten wirklich sehr, lack of a better word, krasse Kandidaten zur Wahl standen. Also das ist jetzt so, früher musst du dir das halt so vorstellen, wie es halt auch bei uns früher war, diese langweiligen Kandidaten, da gab es halt langweiligen Kandidat 1 und langweiliger Kandidat 2 und ab und zu kam halt mal irgendjemand charismatischer daher, der halt wirklich jemand war, der reden konnte, der aufgetreten ist, der mit Einsatz dahinter war. Ich meine, diese Politiker, die wir alle so gerne haben und die es praktisch nicht wirklich häufig gibt. Seit Donald Trump in der Politik eingeschlagen hat, hast du in den Vereinigten Staaten gerade in diesen Vorwahlen oftmals völlig durchgeknallte Typen. Also da sind Leute, Verschwörungstheoretiker, Leute, die strafrechtlich verurteilt sind. Da sind Leute dabei, dass die, also wenn die den Mund aufmachen, denkst du, oh mein Gott, aus welchem Erdloch sind denn die gekrochen? Also null Bildung, glauben jeden Scheiß, aber sie sind teilweise wahnsinnig effektiv im populistischen und lauten Herumschreien. Leute, die begnadet sind in den sozialen Netzwerken und die sich eine Followerschaft gründen und die tatsächlich über die Vorwahlen und dann meistens auch noch das Endorsement, also diesen Rückhalt, den ihnen der Donald Trump gibt, in ein Amt kommen, wo du früher niemals hingekommen wärst als solch ein durchgeknalltes Böhnchen. Ja? Also da gibt es wirklich Leute, wir wissen ja in Europa noch gar nicht, was alles noch auf uns zukommt wahrscheinlich. Ja? Also die Leute, die da antreten, sind phasenweise völlig irr. Also die kann man auch gar nicht, denen kann man auch nicht lange zuhören, weil also das ist jenseitig. In den Vorwahlen jetzt in Texas diese Woche sind angetreten auf der Demokratenseite ein Herr James Tallarico, ein Priester, ein religiöser, also ich mag ja das nicht, dass da immer solche religiösen Heinis rumspuken, aber in den Vereinigten Staaten funktioniert das halt. Aber sehr eloquenter junger Mann, auch klassisch weiß, gut aussehenden, so ein bisschen JFK-Richtung. Also und sehr, sehr, ja, sehr, sehr bedacht. Ich sage es jetzt mal so, wäre er nicht so religiös, würde ich ihn für eine sehr gute Wahl für einen Politiker halten. Er ist redetechnisch begabt, er hat gute Themen, er ist gebildet. Also es ist, ja, wenn er nicht religiös wäre. Also bei mir schmeckt sowas nicht in der Politik. Ja? So, das war jetzt der eine Kandidat, seit langem wieder mal ein sehr ansprechender Politiker, kam irgendwie aus dem Nichts, den hat auch niemand so wirklich kommen sehen, so habe ich es derweil verstanden. Und seine Gegnerin war die Jasmine Crockett. So, Jasmine Crockett ist im House of Representatives, also in Washington hat sie bereits einen Job seit mehreren Jahren und möchte jetzt den Senatssitz innehaben. Senatssitze sind sehr viel angenehmere Jobs, du wirst als Senator für 6 Jahre gewählt und nicht alle 2 Jahre musst du dich da einer Wahl stellen. Also es kommt sehr häufig vor, dass Leute aus dem Repräsentantenhaus versuchen, in den Senat zu wechseln. So eben auch Jasmine Crockett. Und zu Jasmine Crockett muss man sagen, dass sie eine durchgeknallte Demokratin ist. Das ist eine Frau, eine junge schwarze Frau, die sehr schrill ist und sehr heftig und die sich mit diesen ganzen durchgeknallten MAGA-Leuten, also Make America Great Again, mit diesen durchgeknallten Verschwörungstheoretiker, lügenverbreitenden Leuten jedes Mal eine Schlacht liefert. Und sie ist sehr goschert, wie man bei uns sagt. Sie hat immer eine bitterscharfe Meldung auf den Lippen und sie scheut sich nicht davor, mit diesen Leuten in einen Ring zu steigen und sich da Wortgefechte zu liefern. Also das ist wirklich eine sehr heftige Person, die Jasmine Crockett. Sie ist schwarz, das ist immer schwierig in den Vereinigten Staaten. Sie ist eine Frau, auch immer schwierig in den Vereinigten Staaten. Aber Jasmine Crockett hat eine große Followerschaft, die ist sehr beliebt, weil die Leute den Eindruck haben, dass sie kämpft. Die Problematik der Demokraten sehr häufig ist, dass diese MAGA-Leute, diese Trump-Follower, dass die ja Lügen verbreiten und beleidigend sind und die Demokraten in einer Art und Weise attackieren, die halt wirklich jedes Mal tief unter der Gürtellinie ist. und dass sich dann sehr häufig, ich sage jetzt mal so in 70% der Fälle, die Demokraten sehr zurückhaltend verhalten, sehr brav sind, sehr politisch korrekt agieren und ja, dass das den Wählern auf die Nerven geht. Also die Wähler wollen, dass die zurückschmeißen. Das passt halt jetzt in das Selbstverständnis der Demokraten nicht so richtig rein. Also dass sich so wie die Jasmine Crockett auf einen Schlammkampf einzulassen, ist jetzt nicht der Demokraten-Ding. Ja, also das ist so einfach für die nicht. Es passiert jetzt immer wieder, dass es einige Politiker gibt, die sich auf dieses Spiel in verschiedener Art und Weise einlassen, aber es ist halt sehr selten. Jasmine Crockett ist eine, die sich die Fäuste, die Kampfhandschuhe, diese Boxhandschuhe anzieht und einfach in den Ring steigt und sagt, was willst du von mir? Und loslegt. Ja. So, diese Kampfmaschine, Jasmine Crockett ist eine Rechtsanwältin, das merkt man ihr nicht an. Sie redet wie so ein Mädel von der Straße, super tief, sehr heftige Wortwahl, der Humor eher nicht so charmant, würde ich jetzt sagen als Wienerin. Aber ja, man schaut ihr gerne zu. Es gibt reichliche virale Videos von ihr, wo sie halt mit dem Dreck, der ihr entgegengeschmissen wird, wieder zurückschmeißt. So, das waren jetzt die beiden Kandidaten auf der Demokratenseite. Es ist jetzt so, dass die Republikaner sich logischerweise vor dem James Tallarico fürchten. Das ist ein sehr wählbarer Kandidat. Das ist ein Mann, der sehr in der Mitte steht. Das ist jetzt kein Links-Linker, wobei er real mehr links ist als Jasmine Crockett. Aber das übersehen sie dann gerne. Sie fürchten sich vor ihm, weil er wahrscheinlich auch für einige Republikaner, vor allem aber für die ganzen Independent-Wähler, also für all die Wähler, die sich nicht zu einer Seite bekennen, kann der James Tallarico eine sehr angenehme Alternative für das tief republikanische Texas sein. Ja? Die Leute sind sehr unzufrieden mit dem, was der Donald Trump macht. Also diese vor allem die Lebenserhaltungskosten in den Vereinigten Staaten sind nicht gesunken, ganz im Gegenteil, sie sind gestiegen. Das Leben ist sehr schwierig für viele Leute in den Staaten. Die Leute gutieren in keinster Weise diese ganzen auslandsmilitärischen Einsätze. Und die Republikaner machen sich halt solide in die Hose, dass jemand wie der James Tallarico Leute abholen kann aus dieser Unzufriedenheit. Also das heißt, die haben jetzt begonnen, das ist no joke, die Republikaner haben begonnen, die Jasmine Crockett zu pushen. Also dass ihr zu helfen, damit sie in der Vorwahl gewinnt und die Kandidatin der Demokraten wird, weil gegen die können sie, ich meine, das ist eine schwarze Frau, I'm sorry, was glaubt ihr, die werden sie als link-linke schwarze Kommunistin verkaufen. Also es war völlig klar, in welche Richtung die wollen, dass es geht. So, das ist jetzt die Demokratenseite von diesen Vorwahlen für den Sitz, der im November in Washington vergeben wird. Auf der Republikanerseite gab es deutlich mehr Kandidaten, aber wesentlich, sag ich mal, sind jetzt 2,5. John Cornyn ist zurzeit der Amtsinhaber und hat als Amtsinhaber diesen großen Vorteil, dass ihn alle kennen, den Namen alle kennen. Das Problem in den Vereinigten Staaten ist das, dass die meisten Leute die Leute gar nicht kennen, die überhaupt zur Wahl stehen. Und ein Amtsinhaber hat immer einen dicken, fetten Bonus. Es ist sehr schwierig, einen Amtsinhaber aus seinem Amt zu wählen. So, John Cornyn, ein eher braver Republikaner der alten Schule, der sich halt jetzt immer wieder sehr angebiedert hat an den Donald Trump und halt viel von der Rhetorik übernommen hat, damit er halt auch für die MAGA-Leute wählbar ist, hat aber zum Beispiel nicht unterstützt diese ganzen January 6, also den Sturm aufs Kapitol, das findet er nicht gut. Und er hat da sich sehr verspielt mit Donald Trump selber. Der tut sich jetzt sehr schwer, den John Cornyn zu unterstützen in der Wahl, weil, also das ist ja das Gelübde, das alle ablegen müssen, ist, dass diese Wahl 2020 eigentlich der Trump gewonnen hat und dass dieser Sturm aufs Kapitol ja sozusagen ein Befreiungsschlag war und das war ja ein netter, freundlicher Spaziergang, all diese ganze Geschichte. John Cornyn hat das nie unterzeichnet. Sagt halt sonst alles brav nach, ja, ist einfach ganz deutlich in der MAGA und republikanischen Ecke angesiedelt. Er ist der Amtsinhaber, er steht zur Wahl. Ihm als Gegenkandidat steht gegenüber der Ken Paxton und das ist jetzt wirklich eine sehr zwielichtige Figur. Der Typ ist, Ich weiß jetzt, ich habe jetzt nicht alle Details. Ich weiß, dass er, also das ist jetzt wirklich völlig gaga, aber das ist halt dann immer relevant in diesen religiösen Ecken. Er hat seine Frau betrogen, er hat offensichtlich irgendwie sein Amt missbraucht oder hat sich bestechen lassen. Ich weiß nicht genau, was es war. Er war im Texas-Kongress angeklagt, also er hat ein Impeachment gegen sich gehabt und das ist auch durch das Haus, auch in Texas gibt es einen Kongress, der aus Haus und Senat besteht und es ist auch durch das Haus dieses Impeachment durchgegangen, aber der Senat hat sich dann dagegen entschieden, aus ganz anderen Gründen, aber Ken Paxton ist mehr oder weniger steht eigentlich mit so 1,5 Beinen im Kriminal und ist auch also ein völlig durchgeknallter Verschwörungstheoretiker, ein widerlicher Typ. Also ich will da gar nicht so sehr drauf eingehen. Er ist halt eine sehr schillernde Persönlichkeit. Er ist sehr Trump-nahe. Aber wie gesagt, er ist halt ein bisschen, er ist nicht mehr ganz so ein unbeschriebenes Blatt, was die richtigen Dinge im Leben angeht. Und die Texaner sind halt sehr gläubig und halten sich immer gern, also tun zumindest so, als würden sie alle Regeln so ganz groß heilig sprechen. Also Ken Paxton passt nicht in die ganz heilige Ecke. Ganz logisch, dass für die Demokraten der Ken Paxton der Wunschkandidat ist. Ja, John Cornyn ist so ein klassischer Anzugspolitiker. Ken Paxton ist der Typ mit den Cowboystiefeln und der Waffe, der wild um sich schießt, so in etwa. Ja? Es gab noch einen dritten Kandidaten, ich kann euch so viel verraten, wie das erst nicht geworden ist, das ist Wesley Hunt. Die beiden Hauptkandidaten, also John Cornyn und Ken Paxton, haben sich im Wahlkampf hauptsächlich gegen Wesley Hunt, gegen die Nummer 3 gerichtet, weil sie sich eben, weil halt von vornherein klar war, dass es zu einer Stichwahl oder sehr sicher zu einer Stichwahl kommen würde. Die Frage war nur, gegen wen? Es ist jetzt auch, ich verrate nicht zu viel, so ausgegangen, dass die Stichwahl lauten wird, John Cornyn gegen Ken Paxton. So, genauso wie die Republikaner, die Jasmine Crockett als Lieblingsfeindin heraufbeschworen haben, beschwören die Demokraten den Ken Paxton rauf. Weil das ist ein durchgeknallter Typ, den kann man wunderbar angreifen. Der ist hinten und vorne mit eigentlich fragwürdig. Und den könnte man natürlich, also wenn das Demokraten-Lieblingsduell würde lauten, James Tallarico, der brave, wunderbar eloquente Priester gegen Ken Paxton, den durchgeknallten MAGA-Heini. Die Republikaner scheißen sich genau vor diesem Duell an. Tatsache ist, Ken Paxton hat wahnsinnig viel Unterstützung in der MAGA-Community und es schaut halt so aus, als würden die Primary-Wähler, also die Vorwahlen-Entscheider, sehr aus dieser Leute-Ecke rekrutieren. Das heißt, wer eben bei diesen Vorwahlen wählt, entscheidet, wer Kandidat wird. Und je nachdem, wie besonnen diese Leute agieren, also es gab da wahnsinnig viele Umfragen. Es gab sehr viele Leute, die auf der demokratischen Seite bei den Vorwahlen teilgenommen haben, die gesagt haben, oh, ich finde Jasmine Crockett so super, ich finde James Tallarico so super, ich mag beide. Und dann überlegen die Leute sehr wohl, wer von diesen beiden Kandidaten denn dann in der echten Wahl, also eine echte Chance hat. Also die Leute überlegen das sehr wohl, die wählen schon nach dem Herzen, wer ihnen zusagt, aber sie überlegen halt auch, wer dann gegen die Gegner aus der anderen Partei real im November eine Chance hat. Also diese Überlegung wird sehr wohl getätigt. Man hat ein bisschen den Eindruck, dass diese Überlegung bei den Republikaner-Wählern nicht so im Vordergrund steht. Da gibt es eben diese MAGA-Leute und die MAGA-Leute wählen ihre MAGA-Stars. Ja, und das wäre eben der Ken Paxton. So, diese Stichwahl zwischen John Cornyn und Ken Paxton auf der Seite der Republikaner findet erst im Mai statt. Das heißt, wir wissen noch nicht, wer von den beiden dann der Kandidat im November sein wird. Wir wissen, auf der Demokratenseite ist es James Tallarico. Gut, so das ist jetzt das eine, damit ihr seht, wie komplex ja eigentlich die Kandidatenfindung in den Vereinigten Staaten schon läuft und was für Überlegungen und Strategien schon in diesen Menschen drinnen stecken, damit man halt im November eine Chance hat. So, jetzt möchte ich noch dazu sagen, die in Texas hat 29 Millionen und ein bisschen, also wahrscheinlich mittlerweile über 30 Millionen Einwohner. Das ist einer der am stärksten wachsenden Bundesstaaten in den Vereinigten Staaten, weil vor allem aus Kalifornien sehr viele Leute nach Texas ziehen, weil das dort steuertechnisch günstiger ist zu wohnen. Also Kalifornien hat ein Housing Problem. Und in Texas ist das alles, da kann man sich das alles leichter mal wohin stellen und bauen und das ist alles sehr günstig dort. Also es sind in den letzten Jahren und passiert immer noch sehr viele Leute von Kalifornien nach Texas gezogen. Texas ist da sehr stolz drauf. Das ist natürlich auch eine Geschichte, weil Kalifornien ist ein Demokratenstaat. Texas ist seit einer geraumen Weile fest in republikanischer Hand. Durch diesen Zuzug verändert sich jetzt aber das Wählerspektrum in Texas. Und man hat das in den letzten Jahren beobachten können, wie Texas immer mehr Richtung Demokraten schiebt. Ja, also versteht es mich nicht falsch, Texas ist durch und durch ein Republikanerstaat, aber es ist allen politikinteressierten Leuten im Land klar, dass es in der einen oder anderen Situation kippen könnte. Und ein Senatorensitz, der kippen könnte, ist ein Wahnsinn, weil es gibt halt nicht so viele und es gibt für ganz Texas eben auch nur zwei. Diese ganze Senatorengeschichte ist ja höchst undemokratisch in meinen Augen, weil es gibt halt Bundesstaaten, die ein paar hunderttausend Einwohner haben und die werden auch über zwei Senatoren vertreten. Und dann hast du so Bundesstaaten eben wie Texas oder Kalifornien, die mehrere zig Millionen haben und die auch nur über zwei Senatoren vertreten werden. Also das ist jetzt so ein bisschen, ja, das ist so eine Geschichte. Genau, wo war ich? Okay, durch den Zuzug all dieser doch zu einem größeren Teil Demokratenwähler nach Texas ergibt sich jetzt die logische Schlussfolgerung, dass dieser Abstand, mit dem die Republikaner für gewöhnlich Texas und all die vielen House-Seats und die zwei Senatoren relativ problemlos nach Hause geholt haben, dass das jetzt alles schwieriger wird für die. Also es gibt halt kleine Bezirke, in denen das kippt, aber es gibt eben auch die Wahrscheinlichkeit, dass der ganze Bundesstaat mal kippt, also bei einer Präsidentschaftswahl könnte das irgendwann mal passieren. Das ist der Traum der Demokraten und die Angst der Republikaner. Tatsache ist, dass es bisher nicht passiert ist, aber die Abstände werden immer kleiner. Wenn man jetzt bedenkt, dass die Wähler sehr unzufrieden sind mit der Politik von Donald Trump, wenn man dann dazu zählt, dass so viele Leute nach Texas gezogen sind, die prinzipiell den anders wählen und dass jetzt zum Beispiel sehr viele Wähler, die das letzte Mal Republikaner gewählt haben im Süden von Texas, also sehr viele mexikanischstämmige Wähler, sehr unzufrieden mit ICE sind oder geradezu Angst haben davor und dass diese Leute dann wahrscheinlich auch nicht unbedingt den Ken Paxton wählen würden, sondern vielleicht eher jemanden wie den Tallarico, da muss man sagen, dass das halt eine realistische Chance ist, dass da ein Senatorensitz flippt. Den unangenehmen Nebeneffekt, den das Ganze hat, ist, dass für die Republikaner durch die Kosten enorm steigen. Nämlich, so ein Wahlkampf kostet Geld und für gewöhnlich holen sich die Republikaner Texas einfach ab. Stecken schon natürlich Geld in den Wahlkampf, aber nicht in diesem, was soll man sagen, nicht proportional der Einwohneranzahl gemessen entsprechend. Also sie zahlen jetzt dort einen relativ günstigen Wahlkampf und holen sehr viele Sitze ab. Also der Outcome ist grandios gewesen bisher. In den letzten Jahren hat man gesehen, dass sie immer wieder ein bisschen Geld nachschießen mussten, weil es halt kompetitiv geworden ist, das Feld, und dass ihnen halt sonst die Situation womöglich außer Kontrolle gerät. Nun hat auch die Republikanische Partei nicht Geld ohne Boden. Geld, das sie in Texas verbrauchen, fehlt ihnen woanders. Es gibt kleine Bundesstaaten mit eben sehr wenigen Einwohnern, wo man mit verhältnismäßig wenig Geld zwei Senatorensitze abholen kann, weil da halt brauche ich nicht so viele Kampagne fahren. Also das sind einfach wesentlich weniger Leute als diese 30 Millionen, die es da in Texas gibt. Das heißt, wenn ich in Texas Wahlkampf machen muss, weil mir sonst dort der Sitz verloren geht, dann kostet das halt auch gleich sehr viel und das geht dann auf Kosten von anderen Bundesstaaten so die Sorge. Also das ist so der Hintergrund, wo halt Rädchen sich bewegen, woran man gar nicht denken würde im ersten Moment. Ja? Die Leute, die Vorwahlen entscheiden, die spielen mit dem, wo die Republikanische Partei ihr Geld ausgeben kann. Ich meine, die Demokraten genauso. Die haben halt jetzt auch nicht wahnsinnig viel in Texas gesteckt, weil sie eh nie gewonnen haben. Jetzt sehen sie, boah, wenn ich da jetzt Geld reinstecke, kann ich vielleicht einen Senatorensitz in Texas flippen. Und das ist halt wirklich die Panikangst, die Republikaner haben, weil Texas ist halt Texas und in Texas müssen sie gewinnen. Das ist eine psychologische Geschichte. Wenn sie da in Montana einen Sitz verlieren, ist das halb so dramatisch wie halt ein Texas-Sitz. Das ist so diese eine Komponente, die man halt auch bedenken sollte oder kann. dass das vielleicht in diesem Dominosteine kippenden System hinten raus irgendwo ganz woanders einen Sitz kosten kann, weil sie das Geld dort einfach nicht mehr reinstecken können. So, damit will ich euch eigentlich nur zeigen, welche Power in diesen Vorwahlen stecken und darin, dass halt Leute, die sich beim Registrieren zu einer Partei bekennen, Einfluss haben auf nicht nur die Kandidaten, sondern die nötigen dann ja die Parteien dazu, Geld in Systeme zu stecken, wo sie es vorher nicht machen mussten. Und das ist sehr lehrreich, auch die Tatsache, dass die an sich eifrigen und sehr emotionalisierten Trump-Wähler, also diese MAGA, diese Kernwählerschaft des Donald Trump, dass die halt natürlich in den Vorwahlen alle sehr motiviert sind und dass die ihre Kandidaten pushen und damit aber oft dem Gesamtsystem republikanischer Partei über die ganzen Vereinigten Staaten hinweg dann in einzelnen Effekten eben Schaden zufügen, weil das eben nicht die Partei aus irgendwelchen strategischen Gründen entscheiden kann, sondern weil das diese Wähler in den Vorwahlen entscheiden. Und das ist auch etwas, was ich so nicht wusste und eine Power im guten wie im schlechten Sinne, die Wähler da haben, um den Parteien sozusagen die Route vorzugeben. Das ist etwas, was ich euch mitgeben wollte an diesem sehr schrillen Beispiel in Texas, aber ihr könnt euch das in 50 verschiedenen Versionen selber ausmalen. Es wird der Wahrheit in irgendeinem der Bundesstaaten sehr wohl entsprechen. Da gibt es ganz, ganz viele bunte, schräge Vorwahlsituationen. Und ganz viele Leute, die in den Vorwahlen wählen, die einen Einfluss haben auf das, was hinten raus dann tatsächlich in Washington im Endeffekt in diesem Sitz sitzt. An Mensch und dort mitredet, nationwide im Entscheidungsfindungsprozess. Ja, das wollte ich mal so mitgegeben haben, weil das ist bei uns halt auch ganz anders. Ich hoffe, das hat euch irgendwas gegeben. Wir hören uns wieder. Bye, bye.